Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 28. Mai. Heute mit folgenden Themen. Alle wollen weniger Kosten und mehr Kita-Plätze. Bern muss noch einmal über die Kinderbetreuung abstimmen. Und?
Einen ganz großen Wunsch habe ich. Es braucht unbedingt einen Schlieper. Gerade im Sommer geht es, aber sonst ist der Schlafmöglichkeit, Obdachmöglichkeit für Leute auf der Gasse ganz schlecht.
Die Gassenarbeit Bern feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Wir sprechen mit Mitbegründer und Vorstandsmitglied Martin Vanegmont. Am Mikrofon begrüßt sie Philipp Blanc.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zuerst die Nachrichten mit Wilma Rall.
Die Europäische Union hebt das Waffenembargo gegen Syrien auf. Damit haben die EU-Staaten nun freie Hand, wenn sie die syrische Opposition mit Waffen beliefern wollen. Der Kompromiss ist nach langen, zähen Verhandlungen zustande gekommen. Durchgesetzt haben sich schließlich Großbritannien und Frankreich gegen den erbitterten Widerstand von Österreich und anderen Ländern. In jedem Fall wollen alle EU-Staaten bis August mit Waffenlieferungen zuwarten. Die Wirtschaftssanktionen und die Einreiseverbote werden beibehalten. In London zogen rund 1000 Rechtsradikale in einem Protestmarsch durch die Straßen und wiederholten dabei islamfeindliche Parolen. Grund für den Protestmarsch ist der Mord an einem britischen Soldaten vor knapp einer Woche. Der Soldat wurde von zwei Männern mit Stichwaffen getötet. Laut Aussagen von Passanten hätten die Täter gesagt, sie würden aus Rache handeln, um die Taten britischer Soldaten in muslimischen Ländern zu sühnen. Laut Menschenrechtsorganisationen haben Angriffe gegen die muslimische Minderheit in Großbritannien seit der Tat massiv zugenommen. Geschäfte werden zerstört, Personen auf offener Straße angepöbelt und angegriffen und Frauen die Kopftücher runtergerissen. Ein Viertel der Bevölkerung der EU, der Europäischen Union, hat Mühe, für das Notwendigste aufzukommen. Besonders schlecht sind die Lebensbedingungen in den neuen EU-Mitgliedstaaten. In Rumänien, Bulgarien oder Ungarn ist jede fünfte Person nicht in der Lage, alle zwei Tage eine vollwertige Mahlzeit zu essen. Zu diesem Schluss kommt eine eben veröffentlichte Studie vom Bundesamt für Statistik. Die Studie untersuchte die Lebensbedingungen und die Einkommensverteilung in den europäischen Ländern im Jahre 2011. In der Schweiz ist der allgemeine Lebensstandard, wie erwartet, unter den höchsten in Europa. Nach Luxemburg und Norwegen liegt sie an dritter Stelle. Bezüglich der Einkommensverteilung, den Unterschieden zwischen den reichsten und ärmsten Menschen, liegt die Schweiz im europäischen Durchschnitt. Im Jahre 2011 verdienten die reichsten 20% 4,5-mal mehr als die ärmsten 20%. Der Kanton Bern ergreift Maßnahmen gegen den Mangel an Pflegepersonal. Er befürchtet, dass mit dem Umbau der Spitallandschaft Pflegepersonal abwandert. Wenn Spitäler schließen, werden Stellen gestrichen. Deshalb hat der Kanton nun eine exklusive Stellenbörse im Internet geschaffen. Damit und neuen Umschulungskursen will der Kanton sicherstellen, dass die Pflegefachleute auch in Zukunft im Gesundheitswesen arbeiten. Denn insgesamt brauche es nicht weniger, sondern mehr Pflegepersonal, auch wenn Spitäler geschlossen würden, sagte Regierungsrat Philippe Renou gestern vor den Medien. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es meist stark bewölkt. Im Flachland gibt es vereinzelt Aufhellungen. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad. Auch Donnerstag und Freitag bleibt es wechselhaft mit einigen Sonnenstrahlen, viel Wolken und Regen bei um 12 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die familienergänzende Kinderbetreuung in der Stadt Bern steht kurz vor einem Systemwechsel. In Zukunft wird Bern das sogenannte Betreuungsgutscheinesystem haben. Das heißt, Familien mit einem kleinen oder mittleren Einkommen sollen von der Stadt Gutscheine erhalten. Mit diesen Gutscheinen können sie Kindertagesstätten, Kitas oder auch Tageseltern finanzieren. Für dieses Modell haben sich die Stimmberechtigten vor 2 Jahren entschieden. Kurz danach hat der Stadtrat ein neues Reglement geschaffen. Dieses Reglement stellt die städtischen und privaten Kitas praktisch gleich. Linke Parteien sehen darin jedoch eine Gefahr. Deshalb haben sie einen sogenannten Volksvorschlag eingereicht. Nun muss die Stadtbevölkerung am 9. Juni noch einmal über das Thema abstimmen. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Heute ist die Situation so: Wer ein Kind in eine Kindertagesstätte schicken will, kann dafür entweder eine private oder eine städtische Kita auswählen. Bei den privaten sind die Tarife frei, bei den städtischen gibt es klare Richtlinien. Zudem erhalten Eltern mit einem weniger hohen Einkommen einen einkommensabhängigen Tarif. Vor allem für Plätze in städtisch subventionierten Kitas gibt es folglich lange Wartelisten. Im neuen System fallen die Privilegien der städtischen Kitas weg. Politiker wie der grünliberale Stadtrat Michael Köpfli sehen darin eine Chance, dass es bald mehr Plätze gibt. Die Gefahr, dass damit die Tarife generell steigen könnten, sieht er nicht.
Die privaten Kitas haben heute schon freie Tarife und wir sehen, dass die privaten Kitas zumeist deutlich günstigere Kostenstrukturen haben als öffentliche Kitas. Wichtig ist aber, dass künftig Kitas, die eine spezielle Dienstleistung bringen, zum Beispiel ein besonderes Betreuungskonzept oder längere Öffnungszeiten, diese Mehrkosten auch verrechnen können.
Der grünliberale Michael Köpfli steht folglich hinter der Stadtratsvorlage, die er und seine Kollegen im Berner Parlament beschlossen haben. Problematischer sehen es linke Politiker der Stadt. Der grüne Grossrat Blaise Kropf und seine Mitstreiterinnen bekämpfen deshalb die Stadtratsvorlage mit einem Volksvorschlag.
Heute sehen wir, dass genau das Gegenteil eintreten würde, falls die Stadtratsvorlage angenommen würde. Es käme zu einer massiven Mehrbelastung der Eltern, es gäbe Familien, weil sie sich das Kita-Angebot nicht mehr leisten könnten. Und dagegen wehren wir uns. Mit unserem Volksvorschlag können wir sicherstellen, dass das Anliegen, die Betreuungsgutscheine, auf eine sozialverträgliche Art und Weise realisiert werden kann, ohne dass es eben zu dieser Mehrbelastung für die Eltern kommt.
Neben freien Tarifen gibt es einen zweiten Punkt, den linke Politiker und Politikerinnen bekämpfen. Ging es nach dem Stadtrat, würden städtische Kitas keine Defizitgarantie mehr halten. Das heißt, sie würden den Privaten auch in diesem Punkt weitgehend gleichgestellt. Er wolle nicht die Gleichstellung an sich bekämpfen, sagt der grüne Grossrat Blaise Kropf. Im Gegenteil, der Volksvorschlag bewahre diese.
Das ist im Übrigen eigentlich bereits heute so. Es gibt in der Stadt Bern 36 rein privat finanzierte Betriebe und 36 öffentlich mitfinanzierte Betriebe. Das zeigt auf, dass der Raum für private Betriebe sehr wohl da ist und auch genutzt werden kann. Es ist heute im Übrigen so, dass sehr viele private Betriebe natürlich auch über eine Zusatzfinanzierung verfügen, sei das von Stiftungen, von Elternvereinen, aber insbesondere auch von Arbeitgebern, welche ihre Kita gezielt unterstützen. Mit dem Stadtratsreglement wäre es so, dass allein die öffentlichen Betriebe, die städtischen Betriebe nicht mehr über eine solche Zusatzfinanzierung verfügen dürften.
Der Stadtrat hat anders beschlossen. Wenn seine Vorlage vom Volk angenommen wird, gibt es bald keinen wirklichen Unterschied mehr zwischen privaten und städtischen Kitas. Das städtische Budget für Kitas solle aber gleich bleiben, findet der grünliberale Stadtrat Michael Köpfli.
Wir möchten das Kita-Budget nicht kürzen. Wir sind durchaus bereit, das Geld, das jetzt in den nächsten Jahren oder im Moment noch in Defizitgarantien für städtische Kitas fließt, auf die Gutscheine umzulagern und so allen Kitas, auch denen, die ihre Kinder privat betreuen lassen, zukommen lassen.
Ob am 9. Juni der Volksvorschlag oder die Stadtratsvorlage angenommen wird, hat keinen Einfluss auf den Systemwechsel. Dieser findet in jedem Fall statt. Die Frage stellt sich dann, ob der Systemwechsel bei der Kinderbetreuung bald Schule macht. Das heißt im wahrsten Sinn des Wortes, dass nämlich auch Privatschulen und städtische Schulen gleichgestellt würden. Und genau da sieht Blaise Kropf von den Grünen eine neue Gefahr im Anzug.
Es geht eben nicht nur darum, dass man den Bereich der Kleinkinder gewissermaßen privatisiert, sondern das soll auch weitergeführt werden. Ich finde das eine höchst problematische Entwicklung. Ich bin überzeugt, dass es gerade in Bereichen, wo es um Chancengleichheit geht, bei der Betreuung, bei der Bildung, wichtig ist, dass Qualitätsstandards durch die öffentliche Hand sichergestellt werden, dass garantiert ist, dass alle dieselben Chancen haben und dass es nicht zur Ausdifferenzierung des Angebots in qualitativ hervorragende Angebote und auf der anderen Seite in billigere Budgetangebote kommt. Ich glaube, das ist bei der Bildung ganz besonders wichtig, aber das gilt eben auch für den Bereich der Betreuung.
Und genau deshalb müsse die Stimmbevölkerung laut Blaise Kropf jetzt einen Riegel schieben. Es gibt aber auch Modelle, die nicht per se asozial sind. In den Niederlanden zum Beispiel erhalten auch Privatschulen, wie zum Beispiel Rudolf Steiner oder Montessori-Schulen, staatliche Subventionen. Das heißt, die Eltern haben dann die Wahl, auch Leute mit kleineren Einkommen können sich für ein anderes Erziehungsmodell als das staatliche entscheiden. Michael Köpfli von den Grünliberalen will vorläufig noch nicht so weit gehen.
Da bin ich deutlich zurückhaltender. Ich verschließe mich dieser Diskussion nicht vollständig, aber der große Unterschied ist ja, dass eine Kinderbetreuung freiwillig ist. Eltern können ihre Kinder fremd betreuen lassen, müssen das aber nicht. Bei der Schule haben wir eine Schulpflicht und dort denke ich, dass der Staat doch noch eine viel wichtigere Rolle hat als jetzt beispielsweise bei der Kinderbetreuung.
Private und öffentliche Schulen gleichstellen ist im Moment noch Zukunftsmusik. Eine weitgehende Gleichstellung von privaten und öffentlichen Kitas hingegen könnte das Berner Stimmvolk schon am 9. Juni beschließen. Ob dann tatsächlich die Tarife nicht massiv steigen und es tatsächlich auch mehr Plätze gibt, weiß heute jedoch niemand.
Rabe Info 95,6.
Seit 25 Jahren unterstützt die Gassenarbeit Bern Menschen auf Berns Gassen. Das dreiköpfige Team versucht dort zu helfen, wo gerade Not am Mann oder an der Frau ist. Mit sauberen Spritzen und etwas Essbarem, bei Schwierigkeiten mit der Polizei oder bei der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Zum Jubiläum wollen wir diese einzigartige Institution diese Woche genauer unter die Lupe nehmen. Heute mit Martin van Egmond. Er ist Vorstandsmitglied der kirchlichen Gassenarbeit Bern. Ende der 80er Jahre hat er die Gassenarbeit mitbegründet. Damals stand der große Umbruch in der Drogenpolitik noch bevor. Es war die Zeit der offenen Drogenszenen, in Bern zuerst auf der Kleinen Schanze und dann im Kocherpark. Wilma Rall fragte Martin van Egmond, was damals die Gründe waren, um die Gassenarbeit ins Leben zu rufen.
Der erste Grund war, dass der evangelisch-reformierte Synode, die bis anhin von der Kirche her Gassenarbeiter auf der Gasse hatte, die konnten das nicht mehr finanzieren. Der andere Grund war, dass man unbedingt an die Gassenarbeit festhalten wollte, weil das Kontakt hatte seit 1972. Bei den Unruhen hatten sie Gassenarbeiter auf der Gasse und die bekamen dafür auch schönes Geld von den Behörden, aber die hatten mittlerweile ein Büro und die waren gar nicht mehr auf der Gasse. Ende der 80er Jahre und später auch in den 90er Jahren bis heute hatte sehr viele Leute auf der Gasse, die Hilfe und Unterstützung brauchen.
Heute ist ja das Angebot der Gassenarbeit Bern sehr divers. Es gibt verschiedenste Projekte, nicht nur für Drogenabhängige, auch für Sexarbeiterinnen, für Freier, für Alkoholabhängige und so weiter und so fort. Aber der ausschlaggebende Punkt damals war die Drogenszene oder die Drogenabhängigen, oder war das damals schon sehr diversifiziert?
Nein, das war damals natürlich auf dem kleinen Chancely. Ich war damals Sozialarbeiter in der römisch-katholischen Kirchgemeinde Dreifaltigkeit. Und die Leute kamen natürlich vom Chancely her und aus der anderen Umgebung kamen die zu mir im Büro für Hilfe. Und es war völlig klar, dass man dort etwas machen musste. Und das hatte dann zur Folge, dass die Gassenarbeiter, es waren damals nur Männer, bekamen ihr Büro oben im alten Pfarrhaus an der Taubenstraße 4, waren also zumindest im Zentrum und nicht mehr weit weg an der Labeckstraße. Die Prostitutionsszene, die schon damals vor der Kirche an der Taubenstraße war, Da war die Vereinbarung, auf unserem Privatboden der Kirchgemeinde dürfen die Leute sich aufhalten. Also wenn in der ganzen Stadt Hetzjagd war nach Drogenabhängigen, bei uns vor der Kirche war das nicht so.
War denn für die Menschen, die auf der Straße gelebt, gearbeitet haben, die Repression das größte Problem, also von Seiten der Ordnungskräfte? War die Gesundheit das größte Problem? Wo lagen die größten Probleme?
Die größten Probleme war damals schon die Repression, also diese Schraube, dass die Leute aus der Öffentlichkeit zu verschwinden hatten. Das ist immer stärker geworden und vor allem am Anfang war das natürlich ein großes Gewöhnen für die Leute auf der Gasse auch. Aber es ist so, dass auch leider heute sehr viele kranke Leute auf der Gasse die größte Mühe haben, sich verarzten zu lassen, weil sie dann auch behördliche Maßnahmen befürchten, Zwangseinweisungen. Damals waren die gesundheitlichen Probleme viel größer und das hat dann auch dazu geführt, dass wir haben sehr oft Krankenschwestern oder Leute im Nebenbereich, Hebammen und so weiter, immer auf der Kasse gehabt, weil die gesundheitlichen Probleme natürlich gut verstanden.
Mittlerweile gab es sehr viele Veränderungen. Es gibt die kontrollierte Drogenabgabe, es gibt in Bern zumindest eine Drogenanlaufstelle bisher. Es gibt ein relativ breites Betreuungs- und Hilfsangebot für Alkoholabhängige. Es gibt Initiativen, wo auch andere Lebensformen ermöglicht werden sollen, zumindest in der Stadt Bern. Wir haben jetzt dann bald eine Abstimmung über diese spezielle Wohnzone. Warum braucht es die Gassenarbeit heute nach wie vor?
Das ist ganz einfach. Es hat nach wie vor sehr viele Leute auf der Gasse und das Publikum ändert auch. Es sind sehr viele Leute auf der Gasse aus der EU. Leben im Wald, leben draußen in Schlafsäcken und so weiter. Das ist eine wachsende Gruppe von Leuten auf der Gasse. Aber es ist schon auch so, dass die Probleme sind nach wie vor die gleichen. Bei diesen Unterschichtsleuten, ich sage es ausdrücklich so, die Büroleute, die Crystal Meth nehmen oder Kokain gebrauchen, die brauchen in der Regel die Hilfe der Gassenarbeiterinnen mit großem I, nicht so. Aber ich muss sagen, es ist sehr erfreulich, wie die jetzige Gassenarbeiterinnen auf die Problematik anders reagieren als früher. Das Problem ist natürlich immer Sucht und Vernachlässigung. Nur der Umweg kann über den Hund laufen. Respektiv, sehr viele haben ein Problem mit ihrem Hund oder sehen die Probleme nicht. Und indem jetzt ein Tierarzt-Sprechstunde, mobile Sprechstunde von Tierärzten da ist, schauen die Leute besser zu ihrem Hund und damit auch zu sich selber. Weil sie merken, es geht nicht anders, als dass man zu sich schaut und zum Hund.
Sie haben vor dem Gespräch Kontakt angesprochen, ein Angebot der Stadt. Es gibt Pinto von der Stadt, die ebenfalls auf der Gasse präsent sind. Was unterscheidet jetzt die Arbeit der Gassenarbeit von all diesen anderen Institutionen?
Die kirchliche Gassenarbeit, respektive die Gassenarbeiterinnen, sind natürlich unabhängig, sind ganz klar anwaltschaftlich auf Seite der Leute auf der Kasse. Das macht einen großen Unterschied. Ich habe schon mehrere Sitzungen gehabt, wo auch Pinto-Leute dabei waren. Und als es dann ging um, wie kommt man in Kontakt mit den Leuten, kann man den Leuten bewegen, dieses oder jenes anders zu machen, die haben gesagt, ja, dann fragt die Kassenarbeiterinnen, weil wir haben nicht so den Kontakt. Und damit ist der Unterschied ganz klar angegeben. Das macht es aus, dass die Gassenarbeit immer nah bei den Leuten war und immer auch sehr bewusst und vorsichtig ist mit Kontakten mit den Behörden und mit der Polizei. Aber dort, wo es zugunsten der Leute auf der Gasse ist, war das nie ein Problem.
Wenn wir jetzt noch den Blick öffnen auf die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, man hat oft das Gefühl, dass nach der liberaleren Zeit Ende der 90er, Anfangs 2000er nun wieder eine repressivere Zeit anbricht. Also Beispiel das Bahnhofsreglement, dass Leute, die nicht den gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen, wieder vermehrt ausgegrenzt werden oder zumindest aus dem öffentlichen Blick verbannt werden. Haben Sie dieses Gefühl auch?
Ja, das heißt, ich denke, schon in den 90er Jahren ist es ja so, dass Clean und Stil haben ist aufgekommen. Bahnhof war immer ein Dauerthema bei uns in den Sitzungen, weil man das so privatisiert hat und für den schönen Schein aufgeputzt, umzugeputzt haben wollte. Also wir haben da sehr viel Arbeit darin gesteckt, für da irgendwie kassengerecht doch etwas zu erhalten. Ich denke, es ist ein öffentliches Problem, insoweit eine öffentliche Kultur ändert. Die Kassenarbeit lebt von der Identifikation mit den Leuten und der Happy Few-Farbe in der jetzigen Gesellschaft macht nun mal, dass eine Gruppe außer Sicht gerät. Das ist so. Nur, das ist nicht generell in der Öffentlichkeit so. Es ist Gott sei Dank eine sehr große Gruppe, zum Beispiel in der Reithalle und sehr viele andere Begegnungspunkte in der Stadt, wo man die Leute von der Kasse normal zugehörig betrachtet und nicht den Nasen rümpft, weil einer nicht Picobello Kleider anhat, weiß ich was, sondern weil man sich persönlich für Leute interessiert, wie geht es den Menschen. Davon lebt alles. Ihm soll es nicht schlechter gehen als mir. Natürlich sind Happy Few, die wieder Speziallokale haben und so weiter, und das wird dann auch abgefeiert. Aber das ist Gottlob, nicht generell so.
Die Gassenarbeit wird es wohl auch in den kommenden Jahren noch brauchen. Sie feiern dieses Jahr Ihr 25. Jubiläum. Was wünschen Sie sich zum Geburtstag? Wo bestehen Probleme, wo gibt es Schwierigkeiten bei der Gassenarbeit?
Also ich wünsche mir natürlich, dass wir ein so gutes Team lange haben werden, auch vielleicht auch mit anderen Leuten besetzt, wie wir es heute haben, und dass wir auch einen guten Vorstand haben. Ich bin ja das amtsälteste Mitglied und ich muss mal irgendwie zurücktreten. Die Probleme, die ich sehe für die nächste Zukunft, sind die gleiche wie vorher. Also das schön herausputzen der Stadt, das Gassenerscheinungsbild, das bleibt eine ganz alte Versuchung. Einen ganz großen Wunsch habe ich. Wir haben ein Dauerproblem seit 25 Jahren. Es braucht unbedingt einen Schlieper. Gerade im Sommer geht es, aber sonst ist der Schlafmöglichkeit, Obdachmöglichkeit für Leute auf der Gasse ganz schlecht und unwürdig. Und ich denke, wir sollten alle menschenwürdig leben können.
Das wünscht sich Martin Fanegmund, Mitbegründer und immer noch Vorstandsmitglied der kirchlichen Gassenarbeit Bern. Die Gassenarbeit feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Wir blicken Ihnen die ganze Woche über die Schulter. Morgen statten wir der Wohngemeinschaft Hundehütte in Bümplitz einen Besuch ab. Mehr Informationen zur Gassenarbeit gibt's im Internet unter www.gassenarbeit-bern.ch.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Zum heutigen Info beigetragen haben Michael Spahr und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Philipp Blanc. Bleibe dran und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.